genau an der Grenze entlang zwischen Ungarn und Serbien ist ein Zaun von 3,50 Meter Höhe mit einem NATO-Draht drüber und der Zaun ist 170 Kilometer lang. Also der ist wirklich an der gesamten Grenze entlang und es ist eine relativ hohe Präsenz nach wie vor von ungarischen Grenzpolizistinnen. Also im Prinzip kann man sagen, da ist kein Durchkommen mehr. Und trotzdem habe ich gesehen, dass es doch immer wieder mehr oder vermehrt Geflüchtete gibt, die versuchen, den Weg zu gehen. Und es gibt sogar Geflüchtete, die von Bosnien zurück nach Serbien gehen und versuchen, über die Grenze zu gehen. Und mit denen, die ich da geredet habe, die haben mir eigentlich unisono gesagt, dass einfach die, wie soll ich sagen, dass sie nicht mehr daran glauben, dass sie über die bosnisch-kroatische Grenze kommen, weil das Aufgebot der kroatischen Grenzpolizisten, die offenbar nach ihren Aussagen recht brutal vorgehen, ist massiv.
Wir reden über Pushbacks an der EU-Aussengrenze zwischen Ungarn und Serbien zum Beispiel. Pushbacks, das heisst, Flüchtlinge probieren über die Grenze zu kommen und werden dann von den Grenzwächtern gefangen und wieder zurückgebracht. Immer wieder kommt es bei diesen Pushbacks aber auch zu massiver Gewalt gegen die Geflüchteten. Klaus Petrus aus der Redaktion von Surprise geht seit 2016 immer wieder in die Balkanländer und macht die Geschichten der Geflüchteten auf der Balkanroute sichtbar. Man redet über die Pushbacks, aber auch darüber, wie die Menschen auf der Flucht leben. Für 2-3 Jahre auf Ruinen, Schrottplätzen oder in Wäldern ohne fließendes Wasser, Heizung oder ein WC. Grund genug, auch in diesem Podcast einmal über das zu reden. Ich bin Simon Bergins. Hallo zusammen. Es ist schlimmer geworden, weil du bist erst gerade zurückgekommen von dort. An was machst du das fest, dass es schlimmer geworden ist?
Ja, auf der einen Seite, das mag jetzt paradox sein, aber auf der einen Seite mache ich es an dem fest, dass ich in gewissen Sinn nicht viel tut. Das heisst, es wird zwar immer wieder diskutiert, wie man eine konforme, eine nachhaltige, vielleicht sogar eine humane Flüchtlingspolitik seitens der EU plant, wie man das versucht umzusetzen, aber da hapert es eigentlich seit Jahren, man kann sagen, eigentlich seit 2015, kommt man da nicht gross weiter. Und auf der anderen Seite ist die Situation für die Flüchtlinge selbst, jetzt auf der menschlichen Ebene, natürlich genau die, dass sie auch nicht mehr weiterkommen, dass ihnen in dem Sinne wirklich Lösungen angeboten werden und dass sie mehr oder weniger der Situation, der politischen Situation ausgesetzt sind. Und ein Ort, wo das wirklich auch gefällig ist, sind auch die Balkan. Länder, namentlich Ungarn, Serbien, das war vorher gewesen, bis 2017, dann hat sich die sogenannte Balkanroute allmählich nach Westen verschoben, jetzt ist vor allem Bosnien, Kroatien.
Wir haben uns vor dem Interview kurz unterhalten. Ich will da nicht zu fest ins Detail gehen, aber ich weiss, dass dir die Reise, glaube ich, ein bisschen zugesetzt hat. Wie geht es dir?
Ja, also das ist vielleicht auch immer so, unter dem Einfluss muss an dem Ort. Ich gehe tatsächlich seit einigen Jahren jetzt immer wieder an den gleichen Ort. Die meisten Geschichten, die ich mache über Geflüchtete, sind nicht über Geflüchtete, die in einem offiziellen Lager sind, sondern wo irgendwo in sogenannten Jungle sich aufhalten. Das heisst, sie leben über Wochen, Monate, teils inzwischen Jahre hinweg in verfallenen Baracken, in alten Getreidehäusern oder Automobilfabriken oder wie auch immer, teilweise so im Wald. Und ja, ich gehe immer wieder an den gleichen Ort zurück und ja, die Situation ist halt, wie schon gesagt, immer ein bisschen die gleiche, respektive es wird, was die Umstände angeht, eher prekärer für die Geflüchteten und dann kommst du als Schuhnehmer wieder da hin mit einer Kamera und im Prinzip kannst du nicht viel ausrichten, also du stehst da daneben, kannst du nicht gross helfen. Ja, und dann kommst du dir das mal schon ein bisschen komisch vor oder fragst dich dann, was das alles eigentlich soll oder bringt. Und unter dem Einfluss bin ich jetzt schon ein Zeitchen eigentlich. Aber das ist natürlich auch auf der anderen Seite, das ist das Jammer auf hohem Niveau, weil ich kann immer wieder weg. Komme hier zurück in die Schweiz, bin innerhalb von ein paar Stunden von der bosnisch-kroatischen Grenze wieder zurück hier in Biel, wo ich wohne, und die Geflüchteten bleiben zurück. Und Ja, das ist von dem her ist die Situation gar nicht vergleichbar.
Du hast es schon mal so ein bisschen angetönt. Du gehst eben nicht einfach so in die offiziellen Lager. Das hat mich auch noch eindrücklich gedunkt, weil du hast ja auch Fotos, viel Fotos mitgebracht. Ich habe ein paar dürfen schon anschauen. Weil die Lager sind meistens, so tönt es auch in deinem Bericht, den du geschrieben hast für die neue Strassenmagazin-Ausgabe, überfüllt. Und dann gehen die Leute, wo zum Beispiel her, in Wälder, glaube ich, zum Beispiel, also wo findest du die Leute?
Das ist sehr unterschiedlich, kommt teilweise auf die Länder drauf an, aber es ist tatsächlich so, dass gewisse Geflüchtete ausserhalb von der Stadt in alte Gebäude, verfallene, verlassene Gebäude unterkommen und wie gesagt, schon in alten Fabriken, zum Beispiel jetzt gerade konkret in Bihać, das ist eine von der grösseren Städte im Nordwesten von Bosnien. Recht zentral in der Stadt gibt es ein ganz altes Altersheim, das völlig zerfallen ist. Das ist eine Ruine. Also muss man sich vorstellen, da gibt es eigentlich nur noch die Räumlichkeiten, kein Möbel, nichts. Kein Strom, keine Toilette, kein fließendes Wasser. Und das in der Zeit, also die letzte Woche, als ich da war, zwischen 150 und 200 Geflüchteten. Es gibt aber auch Orte wie an der serbisch-ungarischen Grenze, wo die Leute in völlig in der Pampa, in alten, verfallenen Getreidelager unterkommen. Also so Getreidelager, riesige Steingebäude aus Titos-Zeiten. Und auch da, du hast null sanitäre Anlagen, du hast überhaupt keine Infrastruktur. Und die versuchen da runterzukommen und einfach die Chance zu weiteren oder die Chance nehmen auf eigene Füße oder teils dann mit Hilfe von Schlepperverleih über die Grenze zu kommen.
Wie findest du diesen Ort? Gehst du irgendwie in der Nähe von Lager einfach mal umschauen oder hörst dich um? Gehst du dich erkundigen? Bist du mit denen in Kontakt schon seit mehreren Jahren?
Ja, es ist tatsächlich so, dass inzwischen weiss ich, wo die Orte sind, weil ich mit den Geflüchteten, auch wenn ich weg bin, immer wieder in Kontakt bleibe. Ich sehe auch, wo sie sich aufhalten nachher, wie lange das da hin und her geht an der Grenze. Und insofern weiss ich eigentlich schon Bescheid. Und teilweise, wie vorher gesagt, Bihać als Beispiel. Wenn du da in der Stadt bist, Bihać ist eine Stadt von vielleicht 50.000 Einwohnern, du triffst auf die Leute natürlich, weil es sind inzwischen so viele, die sich da irgendwie probieren, zurechtzufinden. Man redet von 8.000 Menschen, Geflüchteten, die zurzeit im Nordwesten von Bosnien sind. Es gibt Organisationen, die von 10.000 Leuten reden. Und wenn man nach den offiziellen Zahlen geht, von denen Geflüchteten, die in Lager unterkommen, gibt es immer noch 2.500 Leute, die irgendwo leben. Also eben in dem Dschungel, ausserhalb von diesen Lager. Und natürlich, auf eine bestimmte Art trifft man sie an, weil die brauchen ja auch Essen, die bewegen sich, man sieht sie und kommt idealerweise mit ihnen ins Gespräch und kann nachher an die Orte gehen, wo sie sich aufhalten.
Viele von ihnen werden trotz massivem Polizeiaufgebot den Weg durch den Balkan auf sich nehmen und dabei neue und alte Routen ausprobieren. Wie zum Beispiel über Nordmazedonien nach Serbien oder von Rumänien via Serbien nach Ungarn. Tatsächlich sind dort wieder vermehrt Flüchtlinge anzutreffen. Es hat sich jetzt wieder etwas geändert bei der Route. Du hast es vorher angesprochen gehabt, bis 2017 ungefähr Serbien, Ungarn, nachher eher jetzt Richtung Kroatien, Bosnien. Aber jetzt sind wieder doch mehr Leute in Serbien und versuchen es dort über Ungarn. Warum?
Ja, das ist tatsächlich etwas, was mich sehr erstaunt hat selbst. Ich bin nämlich im letzten September, Oktober nochmal an die serbisch-ungarische Grenze gegangen. Weil ich gehört habe, sagen, dass plötzlich wieder mehr Geflüchtete da sind. Und das ist sehr erstaunlich, wenn man sich vorstellen muss, dass genau an der Grenze entlang zwischen Ungarn und Serbien ist ein Zaun von 3,50 Meter Höhe mit einem NATO-Draht drüber und der Zaun ist 170 Kilometer lang. Also der ist wirklich an der gesamten Grenze entlang und es ist eine relativ hohe Präsenz nach wie vor von ungarischen Grenzpolizistinnen. Also im Prinzip kann man sagen, da ist kein Durchkommen. Und trotzdem habe ich gesehen, dass es doch immer wieder mehr oder vermehrt Geflüchtete gibt, die versuchen, den Weg zu gehen. Und es gibt sogar Geflüchtete, die von Bosnien zurück nach Serbien gehen und versuchen, über die Grenze zu gehen. Und mit denen, die ich da geredet habe, die haben mir eigentlich unisono gesagt, dass einfach die wie soll ich sagen, dass nicht mehr daran glauben, dass über die bosnisch-kroatische Grenze kommt, weil das Aufgebot der kroatischen Grenzpolizisten, die offenbar nach ihren Aussagen recht brutal vorgehen, ist massiv. Das heisst, die nehmen eher das Risiko auf sich, von Bosnien zurück nach Serbien zu gehen und da der Zünd zu überwinden, weder da zu bleiben, was eigentlich vorher waren, nämlich an der bosnisch-kroatischen Grenze.
Hat ja damit zu tun, dass Kroatien Mitglied ist in der Europäischen Union und vielleicht müssen wir da schnell einordnen für Leute, die sich jetzt da nicht so auskennen. Frontex spielt da eine Rolle. Kannst du kurz erklären, was Frontex ist?
Ja, das ist die Agentur, von der man immer wieder gehört, die mit beauftragt ist, unter anderem, muss man sagen, mit einem Grenzmanagement, wo also Staaten an der EU-Aussengrenze unterstützt in ihrer Migrationspolitik. Und die wird im Prinzip von der EU finanziert, aber notabene auch von der Schweiz. Die Schweiz selbst investiert Millionen, wirklich Millionen Franken in Frontex. Und das ist so eine Art von Grenzpolizei oder Agentur, wo die Politik an der Grenze überwacht oder kontrolliert oder ja.
Du hast mir eben gesagt, dass du so eine Schere feststellst, die Schere zwischen dem Grenzschutz, also der Frontex, der Agentur, die sehr fest mit Geldern finanziert wird aus der EU und aus der Schweiz, und dass die Schere, so ein bisschen wie bei der Arm- und Reichschere, so immer mehr auseinandergeht, dass man eigentlich dort viel massiv investiert, aber auf der anderen Seite die Flüchtlingspolitik vernachlässigt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, ich glaube, das geht schon ein bisschen in die Richtung und die Wahrnehmung wird inzwischen, glaube ich, auch von vielen geteilt. Wobei, muss man es vielleicht noch zur Präzision sagen, es ist ja nicht nur so, dass Frontex diesbezüglich von der EU stark finanziert wird oder auch von der Schweiz, sondern eben auch die entsprechenden Länder an der EU Grenze, wie zum Beispiel Kroatien. Kroatien kriegt jährlich Millionen von der EU, um die Art von Migrationsschutz zu leisten, was die dort leisten. Dann zumal hat Ungarn viel Geld gekriegt, Bosnien kriegt Geld, Serbien kriegt Geld. Also das ist, da fließen Milliarden wirklich. Auf der einen Seite, und das Angebot oder das Aufgebot an Grenzpolizei und an finanziellen Mitteln nimmt ständig zu, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es eigentlich wenig Fortschritt in einer, ja, wie gesagt, progressiven, nachhaltigen, humaneren Flüchtlingspolitik. Und da tut sich schon eine Art von Kluft auf. Also sehr wenig Fortschritt in Bezug auf Flüchtlingspolitik, aber massives Aufstocken von Mitteln und Möglichkeiten, was die den Grenzschutz angeht.
Und doch kommen ja immer noch mehr Flüchtlinge, trotz massivem Grenzschutz. Kannst du dir erklären, warum dass man doch so einseitig viel Geld spricht oder so fest auf die Karte Grenzschutz setzt und weniger sich um die Lager und um die Flüchtenden kümmert?
Vielleicht ein Stückchen eine Überforderung. Auf der anderen Seite ist es einfach ein Faktum. Also ein Faktum, das man kann empirisch nachweisen kann, dass die Art von Abschottungs- und Abschreckungspolitik so gesehen nicht effektiv ist. Weil wenn es effektiv wäre, dann wäre die Routen ja wirklich geschlossen und es käme keine Leute mehr, aber das stimmt nicht. Es kommen ja immer und immer wieder Leute. Und der Grund, warum die Leute kommen, ist ganz einfach. Der Leidensdruck in ihren Herkunftsländern, aus irgendwelchen Gründen, die sind vielfältig, ist einfach viel grösser als das, was sie an der Aussengrenze erwartet. Und das wissen eigentlich alle, weil das kann man seit Jahren beobachten und es gibt diesbezüglich auch gar nicht etwas, was ich richtig würde weisen, dass man kann sagen, gut, die kontinuierliche Aufstockung vom Grenzschutz an der EU-Aussengrenze wäre effektiv gewesen, jetzt im Sinn von der EU-Politik, meine ich, überhaupt nicht im Sinn von der Geflüchteten natürlich, aber das stimmt gar nicht, also die Zahlen gehen ganz klar in eine andere Richtung.
Als Adil N. vor 3 Jahren den Entschluss fasste, seinem Bruder nach Frankreich zu folgen, war er gerade 15 Jahre alt. Ein Junge. Jetzt saß er seit Monaten kurz vor der EU-Grenze fest zwischen Autoreifen, Plastikflaschen, feuchten Decken, Matratzen und Hundedreck. Wie oft er das Game schon gespielt hatte, wusste Adil nicht zu sagen. Das ist so ein Ort, den du vorher am Anfang schon beschrieben hast. Und gleichzeitig redet er von Game. Vielleicht müssen wir das Gaming mal noch schnell beschreiben. Was probiert der Adil N. und andere da? Weil das tönt ja noch relativ nett. Es ist ja alles andere als nett. Was bezeichnet sie als Game oder Gaming?
Ja, der Ausdruck Game ist natürlich irgendwie ein bisschen ironisch oder fast schon zynisch zu verstehen. Spiel. Der Versuch, über die Grenze zu gelangen, auf eigene Füße oder eben, wenn das Geld vorhanden ist oder die Möglichkeiten da sind, mit Hilfe von Schlepper, aber meistens versuchen die Leute das auf eigene Füße. Die probieren, über die Grenze zu gehen, bei Nacht und Nebel zum Beispiel, in Gruppe oder alleinzig. Und die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit inzwischen, dass auf der anderen Seite von der Grenze, sagen wir jetzt mal auf der kroatischen Seite von der Grenzpolizei aufgespürt werden, ist sehr, sehr gross. Ab und zu aber klingt es. Also es ist so ein bisschen eine Lotterie, aber im Sinne von Game. Man weiß nicht recht, kommt man durch oder nicht. Ein Grossteil von der Leute wollen, von den Geflüchteten wollen, von den Grenzpolizisten auffangen und dann entsprechend eben wieder über die Grenze gebracht. Das sind die sogenannten Pushbacks. Aber es ist auch so, dass immer wieder Leute gelingt, über die Grenze zu gehen und nachher durch die Länder dann wirklich auch zu reisen, muss man sagen. Aber beispielsweise durch Kroatien, Slowenien und dann nach Italien.
Es ist aber nicht so, dass die einfach so ein bisschen freundlich beten, bitte wieder zurückzufahren, sondern die werden massiv angegriffen. Da gibt es auch teilweise körperliche Misshandlungen, sage ich mal, oder Gewalt, die da wirklich ausgeübt wird von den Grenzwächtern. Das hast du, glaube ich, schon auch nicht live gesehen, aber sicher mitbekommen, wie da verwundete Leute beim Gaming, beim Versuchen quasi wieder zurückgekommen sind, oder?
Ja, das ist unüberschaubar, also unübersehbar. Das ist wirklich so, dass die Leute mit Blessuren teilweise dort zurückkommen. Und die Berichte, die Augenzeugenberichte von ihnen, die decken sich eigentlich so stark, dass man schon fast muss von einem System reden muss, was da angewendet wird. Und inzwischen werden von vielen, vielen Organisationen, grossen und kleinen, die Zeugenberichte auch gesammelt, die Testimonies, und in Gesamtberichten auch rausgegeben. Die entsprechenden Regierungen, damals die ungarische Regierung, jetzt die kroatische Regierung, tut das natürlich vehement zurückweisen. Also die sagen nach wie vor, die Art von Pushbacks gibt es gar nicht. Es ist in dem Sinne auch nicht Gewalt im Spiel. Das sind ja alles nur Sachen, die Geflüchteten sich ausdenken oder Verletzungen, die sie sich selbst zufügen.
Klaus, ich glaube, wir machen da einen Punkt, weil man kann noch sehr, sehr viel auch lesen in deiner Geschichte und man soll auch noch Bilder für sich selber reden lassen, die du gemacht hast. An diesem Punkt möchte ich herzlich danken für das Gespräch.
Merci dir.
Ich habe ein paar Bilder von Klaus Petrus und seinem letzten Aufenthalt Serbien gesehen. Eindrücklich, aber ich muss zugeben, gleichzeitig auch sehr, sehr verstörend. Aber holt euch einfach das nächste Heft bei den Surprise-Verkäuferinnen und Verkäufern von eurem Vertrauen, wie dort seht ihr und leset ihr noch mehr zum Thema. Den Surprise-Tag gibt es dann wieder kurz vor dem nächsten Heft. Bis dahin, macht's gut.